Zu viele Fragen, zu wenige Fakten. Das war das Erste, woran die preisgekrönte Journalistin Özne Seyerstad dachte, als sie von der Geschichte der beiden jungen Frauen Laila und Ayan erfuhr. Die Norwegerinnen somalischer Herkunft waren 2013 von Oslo nach Syrien ausgereist. Ihr Vater, Sadiq Juma, ein somalischer Bürgerkriegsflüchtling, hatte sich an Seyerstad gewandt und sie gebeten, die Geschichte seiner Töchter aufzuschreiben. Ihm war es nicht gelungen, die Mädchen zurückzuholen. Aber wenigstens wollte er andere Eltern vor einem ähnlichen Schicksal bewahren.
I was going to meet him and I was thinking, okay, I will be very tough and I will ask him, like, why do you want the book written?
Ich wollte wirklich von ihm wissen, warum er das Buch machen wollte. Er sagte, es solle eine Warnung für andere Eltern sein. Denn als seine Töchter ausreisten, hatte er zunächst keine Ahnung, was passiert war. Aber im Rückblick erkannte er, dass es genügend Hinweise gegeben hatte. Er und seine Frau hatten sie nur nicht wahrgenommen. Er wollte mit dieser Geschichte weitere Ausreisen verhindern.
Die Familie stellte Seyerstad alle Informationen über ihre Töchter zur Verfügung, die sie besaß. E-Mails, Chats, Tagebuchnotizen oder Einträge in sozialen Medien. Die Journalistin recherchierte die Lebensumstände der jungen Frauen, befragte Angehörige, Freunde, Lehrer, aber auch islamische Prediger über ihre Beweggründe. So entstand ein 500 Seiten starkes, minutiös recherchiertes Protokoll eines Radikalisierungsprozesses zweier Frauen, das sich stellenweise liest wie ein Krimi. Bei ihren Recherchen erstaunte Seyerstad vor allem, wie stark die Schwestern in der norwegischen Gesellschaft verwurzelt waren. Sie hatten ehrgeizige Berufsziele, die eine wollte Diplomatin, die andere Anwältin werden. Stattdessen wurden sie fanatische Islamistinnen.
These were tough girls, but also like, you know, what we learn in Europe, to use your right.
Sie waren selbstbewusst und sie pochten auf ihre Rechte. Als es darum ging, den Niqab in der Schule zu tragen oder aus religiösen Gründen nicht am Sportunterricht teilzunehmen, schrieben sie Briefe oder starteten eine Unterschriftenaktion. Sie nutzten alle Möglichkeiten, die ihnen eine liberale Demokratie bietet. Das Paradoxe ist, dass sie ein Gesellschaftssystem, das sie bis in die Fingerspitzen verinnerlicht hatten, für ein politisches System verließen, das ihnen jegliche Selbstbestimmungsrechte entzog.
For a system that took away all those rights from them.
Seyerstad zeigt auf, wie Schule und Behörden intervenierten, als sich die Mädchen radikalisierten. Die Schulleiterin etwa scheute die Auseinandersetzung nicht und war zugleich beeindruckt von Ayans unbeirrbarer Haltung. Kritisch wird die Rolle der Eltern beleuchtet. Die Mutter, besorgt um die wachsende Entfremdung ihrer Familie zur somalischen Kultur, hatte die Töchter in Kontakt mit einem jungen Koranlehrer gebracht. Ihr entging offenbar, dass dieser die Schwestern indoktrinierte. Seyerstad recherchierte selbst in islamistischen Kreisen in Oslo und beschreibt deren Weltbild so.
Especially towards the end of the process, those radicalized kids will have no respect for Western society.
Diese radikalisierten Jugendlichen haben überhaupt keinen Respekt mehr vor der westlichen Gesellschaft. Das wird ihnen in diesen Moscheevereinen so eingetrichtert. Ich war bei solchen Organisationen und sie sprachen über Norwegen wie ein einziger großer Nachtclub. Sexuelle Freizügigkeit, kostenlose Drogen und Alkohol, niemand arbeitet. Das Leben ist wie ein langes Wochenende. So verachtend sprechen sie gegenüber jungen Menschen über Norwegen.
Über das Internet radikalisierten sich die Schwestern weiter, fassten schließlich den Entschluss zur Ausreise und planten diese heimlich ein halbes Jahr lang. Zu diesem Zeitpunkt griffen Präventionsmaßnahmen nicht mehr, sagt Seyerstad. Allerdings hätten die Eltern bis zuletzt intervenieren können.
They have closed their eyes and their ears.
Ab einem gewissen Punkt machen die Jugendlichen zu. Aber sie haben meist noch Respekt vor ihren Eltern. Ich habe einige Geschichten von Ausreisewilligen verfolgt. Und oft sind sie von ihren Eltern zurückgehalten worden, weil diese rechtzeitig bemerkten, dass etwas schiefläuft. Und dann wurden sie durch die Polizei aufgehalten. Diese Jugendlichen studieren heute oder arbeiten. Es ist wichtig zu zeigen, dass Radikalisierung keine Einbahnstraße ist. Sie kann gestoppt werden.
Radicalization is not the one-way train. It can be stopped and it can turn back.
Özne Seyerstad kennt sich mit Radikalisierungsprozessen aus. Die frühere Kriegsreporterin hatte zuvor einen dokumentarischen Roman veröffentlicht über den Massenmord ihres Landsmannes Anders Behring Breivik. Der Rechtsextreme hatte im Juli 2011 77 zumeist junge Menschen in Oslo und auf der Insel Utøya ermordet. Ein nationales Trauma. Seierstads Buch über Breivik, einer von uns, wurde ein internationaler Bestseller. 2018 erhielt die Autorin dafür in Leipzig den Buchpreis zur europäischen Verständigung. Breivik und die Schwestern könnten unterschiedlicher nicht sein. Und doch erscheinen Rechtsextremismus und radikaler Islamismus als zwei Seiten derselben Medaille. Die Journalistin benennt Parallelen.
I think both for him and for them. The Internet.
Für beide war das Internet wichtig und die Überzeugung, einen höheren Auftrag zu erfüllen. Breivik glaubte, er würde das christliche Abendland retten. In den Internetforen bekam er das Gefühl gespiegelt, er hätte mehr Unterstützer, als er tatsächlich hatte. Das Gleiche trifft auf die Schwestern zu, die sich dem Märtyrertum verschrieben. Und dann gab es bei beiden das Gefühl, zum Opfer gemacht worden zu sein, eine Viktimisierung. Nie ganz zu Norwegen dazuzugehören, zweite Klasse zu sein. Und das wurde ihnen von Gruppen eingetrichtert, dass sie nicht respektiert seien, dass sie zurückschlagen müssten. Das ist gefährlich.
Im Fall Breivik standen Seierstad tausende Akten, Polizeiprotokolle und Gerichtsdokumente zur Verfügung. Sie selbst nahm auch persönlich Kontakt mit dem Attentäter auf. Demgegenüber gab es im Fall der Schwestern einen Mangel an Informationen und Quellen, insbesondere was deren Alltag in Raqqa betraf.
Yes, that was very difficult. There I just have to rely on what they wrote to their brother, which was
Ja, das war sehr schwer und ich hatte nur die Nachrichten, die sie ihrem Bruder schrieben. Ohne die Nachrichten hätte ich gar nichts in der Hand. Sie berichteten ausführlich über ihre Häuser, ihre Schwangerschaften, die Kinder. Manchmal schrieben sie auch über religiöse Dinge wie die Existenz Gottes. Aber sie machten dabei auch widersprüchliche Angaben. So behaupteten sie, sich frei außerhalb des Hauses bewegen zu können, ohne Erlaubnis ihrer Ehemänner. Wie es ihnen wirklich ergangen ist im islamischen Staat, das haben sie entweder mit ins Grab genommen oder sie verheimlichen es. Vielleicht finden wir es irgendwann heraus.
Zwei Schwestern ist kein herkömmliches Sachbuch. Stellenweise liest sich das Buch wie ein Roman. Seierstad hat Dialoge rekonstruiert und schildert sogar Gedankengänge und Beweggründe ihrer Protagonistinnen. Ein Stil, der als literarischer Journalismus bezeichnet wird und eine hohe Spannung beim Leser erzeugt. Seierstad beschreibt ihre Arbeitsweise so.
Es ist in erster Linie Journalismus. Fakten müssen überprüft, alles muss belegt sein. Das Sammeln des Materials, das Recherchieren, die Interviews, all das ist die übliche journalistische Arbeit. Doch der Schreibstil ist literarisch. Die Wortwahl gleicht eher einem Roman. Ich habe versucht, die Haltung der Mädchen von innen heraus zu schildern, was schwierig war, weil ich sie nicht persönlich treffen konnte. Aber ich habe mich versucht, in sie hineinzuversetzen, habe mir vorgestellt, was sie angetrieben hat, dem Bruder aus Raqqa ihre Nachrichten zu schreiben, so dass der Leser hoffentlich in ihre Geschichte hineingezogen wird.
Bis heute ist unklar, was aus den Schwestern in Syrien geworden ist, ob sie und ihre Kinder noch leben, vielleicht in einem Flüchtlingscamp. Vor über 2 Jahren riss der Kontakt zu ihren Eltern ab. Zuvor war ihnen der Vater mehrmals hinterhergereist. Einmal gelang ihm sogar ein kurzes Treffen mit seiner komplett verschleierten Tochter Ayan, die ihn mit den Worten nach Norwegen zurückschickte: Wir sind jetzt hier zu Hause. Inzwischen haben sich die Eltern getrennt. Der Vater ist nach Somalia zurückgekehrt. Die Mutter lebt mit den jüngeren Kindern in Norwegen.
Die Familie ist völlig daran zerbrochen. 2 Töchter auf diese Weise zu verlieren, mittlerweile im 5. Jahr, das ist nicht nur eine Tragödie, das bedeutet Trauer und Enttäuschung, verbunden immer mit der Frage, was aus ihnen geworden ist. Sie können damit einfach nicht abschließen und hoffen, dass die Töchter doch irgendwann zurückkehren, bereuen und doch noch ein glückliches Leben führen. Wenn nicht in Norwegen, dann vielleicht in Somalia.
Das Buch hat sich über 200.000 Mal verkauft. Es steht ähnlich wie Seierstads Bestseller über Breivik in fast jedem norwegischen Haushalt. Auch wenn die Quellenlage lückenhaft war und viele Fragen offen blieben, Die Autorin glaubt, dass sie mit ihrer Geschichte der zwei Schwestern etwas bewegt hat.
I think this book actually did, because it was a blank space before the book came out.
Vorher war das Thema so etwas wie ein blinder Fleck. Mittlerweile wird mein Buch sogar in Gerichtsprozessen benutzt. Und ich spreche auf Tagungen wie dieser hier mit Sozialarbeitern und Lehrern darüber. Es hat eine Diskussion angestoßen, einen Denkprozess. Es wird sogar in norwegischen Schulen gelesen. Die Schüler, die es lesen, sind so alt wie die beiden Schwestern, als sie nach Syrien ausreisten. Und nun diskutieren sie auf dieser Grundlage, was zurzeit die Gesellschaft bewegt. Wenigstens das konnte ich erreichen. Aufklärung.
So I hope that is at least something that has been achieved. Knowledge.